Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und das Zoom-Fenster unter mir teilen sich unsere zwei Gäste und zwar ist das die Theresa und der Dejan. Hallo.
Hi.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ich komme mal gleich zur Vorstellung, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Dejan, ich fange mit dir an. Du bist ausgebildeter Psychologe, forschst und lehrst an der Wirtschaftsuni in Wien und hast einen Arbeitsschwerpunkt in der Erforschung von Leichtgläubigkeit im digitalen Raum. Sehr, sehr spannend. Könnte man auch als eigenes Thema machen, muss ich sagen. Aber wir haben heute die Theresa mit dabei und deswegen geht es ein bisschen was anderes. Wer kennt sie nicht, die Theresa? Sie war schon so oft bei uns. Aber damit die Leute trotzdem wissen, falls sie deine anderen Folgen noch nicht gehört haben, wer du bist ausgebildete Journalistin und arbeitest seit mehreren Jahren im politiknahen Bereich in Österreich, aber auch international. Seit 2020 bist du Mitglied des Europe's Future Netzwerks, der ersten Stiftung und des Instituts der Wissenschaften von Menschen. Und heute seid ihr beide da, weil ihr seid beide Teil von iDemo, worüber wir heute auch reden werden, was die Brenda dann näher erklären wird, weil zufälligerweise auch das Thema der heutigen Folge. Euch gibt es offiziell seit 13. März, hattet ihr euer Launch-Event am Badeschiff. Grob gesagt, bevor ich irgendwas vorwegnehme, was die Brenda dann eh nochmal sagt, seid ein multiethnischer Verein, der Menschen mit Interessen am Westbalkan zusammenbringen möchte. Ihr engagiert euch für Demokratie und Menschenrechte, Stärkung der EU-Integration und legt den Fokus auf junge Menschen und Bildung. Ihr wollt also eine Brücke zwischen verschiedenen Themenbereichen bauen. Und damit ist mein Part vorbei. Brenda, worüber reden wir heute?
Also, als Thema haben wir uns überlegt, iDemo, Brückenbauer zwischen Brüssel, Wien und dem Westbalkan. Fun Fact, bei mir ist ja zwischen Brüssel Wein und dem Westbalkan.
So viel.
Why not?
Es hat viel damit zu tun gehabt, warum wir gegründet sind mittlerweile. Wein hat da eine Rolle gespielt. iDemo, das bedeutet Gemma. Und genau das ist der Aufruf, den euer Verein liebt. Wir sprechen heute mit Dejan und Theresa, zwei GründerInnen von iDemo, einem Verein, der mit Tatendrang und einer klaren Vision für Veränderung am Westbalkan kämpft. Doch das ist noch nicht alles. Der Verein setzt sich für eine stärkere Integration des Westbalkans in der EU ein und gibt den Menschen aus dieser Region, die in Österreich leben, eine Stimme, und zwar mit ganz viel Herz und Schmäh. Wir wollen heute mit Theresa und Dejan darüber sprechen, warum sie iDemo gegründet haben, welche konkreten Veränderungen sie am Westbalkan anstoßen wollen, wie es um die EU-Integration am Westbalkan steht und welche spannende Projekte der Verein noch in petto hat. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und der Christiane hat die erste.
Theresa, ich stelle dir die erste. Hotel oder Zelt?
Zelt. Dejan, reden oder zuhören?
Zuhören.
Theresa, welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Ich wollte immer schon an den Pazifik. Wo ist mir wurscht? Also Pazifik ist wichtig. Dejan, was ist der beste Geruch?
Frisch gemähter Rasen.
Theresa, mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Das hat man jetzt natürlich nicht gehört. Ich habe gerade fragend den Dejan angeschaut und hat den Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, Hugh Jackman.
Dejan, wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Soll ich sagen? Der Bruder denkt zu viel.
Ja, könnte stehen. Kann manchmal überdenken. Aber das macht auf Deutsch keinen Sinn. Mhm. Wenn es ein englisches, deutsches Wort für overthink gibt, dann steht das auf dem Schild.
Die letzten beiden Fragen gehen an euch beide. Danke sagen möchte ich.
Naja, also wir können das eigentlich hier nehmen, nachdem das Gesprächsthema ja auch damit zu tun hat. Danke sagen möchte ich dem Andreas Dreichel und der Hedwig Mauer von der ersten Stiftung, die uns bei iDemo unterstützt haben.
Danke sagen möchte ich an alle, die ich nicht kenne, aber die es doch möglich gemacht haben. Weil man vergisst, wie viele das eigentlich sind.
Und die letzte Frage haben wir von der Theresa schon mal ein paar Mal gehört, aber man kann immer noch mal fragen, wie trinkt ihr euren Kaffee?
Ja, ich trinke keinen, also ich kann da gleich einfach weitergeben.
Schwarz und doppelt.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Gehen wir gleich in medias res. Erste große Milch- und Zuckerfrage, die da lautet: Was ist oder war der beste Kaffee, den ihr getrunken habt? Und ich glaube, da können wir ganz gut übergehen, weil ihr schon über den Wein geredet habt, der eine gewisse Rolle gespielt hat bei der Vereinsgründung. Was trinkt man, wenn man so zusammensitzt, und was war da so das ausschlaggebende Getränk?
Ich kann euch nur sagen, den besten Kaffee werdet ihr kriegen, wenn ihr euch, so wie ich, irgendwann mal einbildet, ihr müsst Fasten ausprobieren. Und das war eine schlechte Entscheidung in meinem Fall, weil nach dem fünften Tag kam ein Nebel über die Augen und am sechsten Tag habe ich es aufgegeben und der Kaffee war wirklich gut.
Fasten gar nichts essen oder Fasten so zwischen, keine Ahnung,
Fasten
11 am
wirklich gar
Abend
nicht
und
essen. Also
gar
du
nichts?
isst,
Okay.
es war irgendeine Fastenkur, die wirklich sich nicht vertragen hat mit dem
Leben.
Mit dem Leben. Ja, und der Kaffee war super. Der erste Kaffee nachher, weil dann ist der Körper ja nicht so hohe Koffeinpegel gewohnt. Und dann, ja, den spürt man dann.
Hat sich's ausgezahlt, oder?
Ich würde sagen, Fasten ist nicht meins.
Okay. Und Theresa, was war der beste Kaffee, den du nicht getrunken hast und wo du lieber was anderes getrunken hast?
Also, das sind ja zwei verschiedene Fragen eigentlich. Der beste Kaffee, den ich nie getrunken habe, ist immer italienischer Kaffee, weil der wahnsinnig gut riecht. Und vor allem, wenn man irgendwo ist, wo halt, es ist draußen warm und irgendwie hohe Luftfeuchtigkeit und du sitzt irgendwo und draußen hörst du Italienisch und es riecht nach Kaffee. Und ich bin immer ganz enttäuscht dann davon, wie das schmeckt. Aber der Geruch, mit dem kann ich mich anfreunden. Und tatsächlich die zweite Frage, also auch jetzt im Hinblick auf die IDEMO-Gründung. Ich habe den Satz schon sehr oft wiederholt. Das ist ein Mitgründer von uns, der Dennis Miskic. Das war quasi der erste, den ich so ein bisschen gedrängt habe. Jetzt komm, jetzt machen wir doch endlich was. Und der Dennis hat gesagt, in seiner unendlichen Weisheit eines 20-jährigen Mannes, nach drei Bier wollen immer alle irgendwas gründen. Am nächsten Tag kommt wieder keiner. Und das habe ich seitdem schon sehr oft erzählt, weil es mich auch, also ich habe auch schon viele Vereine mitgegründet und Projekte mitgegründet und so. Und das stimmt natürlich, es ist genau so. Aber wenn man halt dann ein Jahr lang da irgendwie herumtut und dann eines Tages es dann doch macht, es gibt schon ein paar, die am nächsten Tag dann doch auftauchen.
Wollt ihr vielleicht einmal in euren Worten ein bisschen erzählen, was IDEMO ist, wie ihr es gegründet habt, warum, und dass wir mal so ein bisschen abstecken können, worüber wir heute alles reden und wie viele Fragen wir euch stellen dürfen?
Ich kann gerne erzählen, wie ich zum Verein gekommen bin. Also ich war auch der eine, der sich bei den paar Bieren dann überlegt hat, das wäre doch was für mich, so etwas mitzugründen. Aber die Überlegung kam aus einem besonderen Bedürfnis, weil ich bin jemand, der nach Wien gezogen ist, also zum Studieren nach Wien gezogen. Und dann, was du dann normalerweise machst, wenn du in so eine neue Umgebung kommst, ist, du versuchst zu verstehen, wo du da hineingehörst. Ja, hast du da einen Platz? Und wenn, wie groß ist er? Und das, was normalerweise passiert, wenn du vom Westbalkan nach Wien ziehst, ist, dass wenn du versuchst, eine Umgebung zu finden, in der dir Menschen bekannt sind, die ähnlich denken, die aussehen oder so heißen wie du normalerweise in Vereine oder in Gruppierungen kommst, die sich an bestimmten Trennlinien orientieren. Also beispielsweise, wenn du jetzt ein Serbe bist, also oder ein Kroat oder eine Kroatin oder eine bestimmten Religionszugehörigkeit oder einer bestimmten Ethnizität zugehörst, das sind sozusagen die Trennlinien, in denen du dich dann wieder in Wien finden wirst, weil es gibt den Kulturverein XY, der zu einer gewissen Ethnizität gehört, oder einen anderen Club, der nur für eine Nationalität sozusagen mehr oder weniger reserviert ist. Ja, keiner wird es dir so explizit sagen, aber mehr oder weniger so funktionieren diese Trennungen dort. Und eben dieses Bedürfnis nach einem Raum, der nicht diese Trennlinien hat, wo dich ein Verein eigentlich nicht fragt, wo kommst du her, sondern wo möchtest du hin, dieses Bedürfnis, das macht IDEMO. Also dieses Bedürfnis kann es abdecken, ja. Und das ist die Idee, warum man es gründet. Und das ist auch der Grund, warum es so einen Verein in Wien braucht.
Bei mir kam das eigentlich aus einem Projekt, das ich in meinem vorigen Job angefangen habe. Und zwar war ich in der amerikanischen Botschaft tätig und wir haben gemeinsam im österreichischen Außenministerium ein Projekt in Bosnien angefangen, das heißt Speak Up. Und da ging es dabei darum, youngish, junge Politikerinnen in Bosnien zusammenzubringen, die verschiedenen Ethnizitäten angehören, Religionsgruppen, die in den unterschiedlichen Entitäten auch, also ich habe das bei euch eh schon mal erzählt, es gibt die Föderation und es gibt die Republika Srpska in Bosnien, tätig sind politisch in irgendeiner Form. Und auch noch ein paar aus der Diaspora in Österreich waren da dabei. Und die Idee war mal, dass man die Leute zusammenbringt in einem Safe Space, also in Österreich in dem Fall, um mal zu schauen, haben die irgendwie Chemie miteinander? Gibt es irgendwas, über das die miteinander reden können? Obwohl sie ideologisch, parteilich, auch von, also das Leben Stadt, Land ist dort genauso unterschiedlich, wie Stadt, Land in Österreich unterschiedlich ist. Also es waren wirklich sehr, sehr unterschiedliche Leute, die aber irgendwie alle einen guten Schmäh gehabt haben. Und es waren viele dabei, wo ich also schon, wie ich die das erste Mal getroffen habe, mir gedacht habe, die wollen irgendwie mehr wissen, aber nicht, wo sie es herkriegen sollen oder was, wie dieses Mehr ausschaut quasi. Ja. Und also dieses Projekt haben wir jetzt, ist jetzt quasi zu IDEMO übersiedelt. Das ist jetzt ein IDEMO-Projekt und wird weiterhin unterstützt von der amerikanischen Botschaft und auch vom österreichischen Außenministerium. Und ich habe jetzt irgendwie, die haben sich viermal getroffen mittlerweile, diese Gruppe. Und das fünfte Mal wird sich jetzt dann übernächste Woche in Sarajevo getroffen. Zum ersten Mal machen wir es in Bosnien, auf Wunsch der Gruppe auch. Und ich habe halt in dieser Zeit gesehen, wie extrem manche Leute sich entwickelt haben in dieser Gruppe. Also wie was das für eine Hoffnungsinfusion einerseits war für manche, die wirklich schon mit dem Gedanken auch gespielt haben, Bosnien zu verlassen und mittlerweile aber irgendwie Fähigkeiten entwickelt haben, Selbstbewusstsein entwickelt haben, Beziehungen geknüpft haben, Vereine miteinander gegründet haben, machen mittlerweile ganz viel miteinander. Das weiß ich oft nicht einmal, da kriege ich dann Wochen später ein Foto, da steht drauf, ah, wir waren grillen oder irgend sowas. Und das ist relativ ausgefallen für Bosnien. Also deren kann das besser sagen.
Also ausgefallen trifft es nicht ganz. Es ist eine wirklich hervorragende Leistung, weil es wird der Sache nicht gerecht, wenn man nur sagt, das ist jetzt eine Gruppe oder ein Netzwerk an Leuten in Bosnien. Um zu verstehen, wie krass es ist, dass diese Gruppe sich regelmäßig trifft und zusammenarbeitet, muss man verstehen, wie groß diese Segregation in Bosnien tatsächlich ist. Und die ist heute, Jahrzehnte nach dem Krieg am Balkan, immer noch sehr groß und sehr tief. Und zwar so groß, dass die Menschen in Bosnien, die sich politisch engagieren, unfassbar tiefe Gräben graben müssen zu anderen Ethnien, zu anderen Nationalitäten oder zu Andersdenkenden und anderen Politikerinnen beziehungsweise anders politisch interessierten Menschen. Das heißt, es bestehen sehr tiefe Gräben zwischen jungen Politikerinnen, Aktivistinnen und dementsprechend auch ihren Nationalitäten. So, und das, was die Gruppe macht, die wir jetzt Gruppe oder Netzwerk nennen, ist, dass sie diese Barrieren aufkündigen oder aufweichen. Es wäre auch nicht richtig zu sagen, dass die zwischen denen nicht existieren. Aber tatsächlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung, weil nach, ja, was wird es jetzt wahrscheinlich sein, 1,5 Jahren, 2 Jahren, in denen sie sich kennen und austauschen, konnten wir zum allerersten Mal ein Gespräch anregen zu einem gemeinsamen Besuch einer Memorationsstätte. Ja,
eine
und
Gedenkstätte,
das ist
ja.
Eine Gedenkstätte. Und das ist tatsächlich etwas, was mir in meinen 30 Jahren Bosnien und seiner Gesellschaft kennend nicht passiert ist. Ich kann mir nicht ausmalen, dass es eine Gruppe gibt, die so, wie soll ich sagen, aus den Voraussetzungen, die diese Gruppe hat und aus dem, was sie machen, wo sie sich engagieren und auch politisch tätig sind, solche Kooperationen auf einmal auch diskutieren. Also es ist noch ein langer Weg. Ich sage jetzt nicht, wir haben die Menschen identifiziert, die das Problem lösen werden, aber sie machen die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Und das ist das, was wir unter Netzwerk oder Gruppe verstehen. Es ist viel mehr als das, was man sich vorstellen kann.
Genau, und also die drei seid ihr, ja, drei Teilnehmer aus dem Speaker-Projekt sind unter den Mitgründern von IDEMO. Und ich war quasi die Projektmanagerin davon. Also es ist auch zu einem Teil aus dem Projekt entstanden, soll aber breiter sein eben. Also die Diaspora spielt eine große Rolle auch bei dem ganzen Thema, weil einerseits, also die Diaspora ist zu einem gewissen Grad immer davon abhängig, auch wer die Botschaften in Österreich besetzt. Die sind halt, also in Bosnien ist das eher am kompliziertesten, weil da gibt's halt eben drei große ethnische Gruppen. Und je nachdem, welche Gruppe die Botschaft besetzt, also das merkt man halt dann schon, wer die Botschaft gerade hat quasi. Und davon, also an der Botschaft hängt halt auch immer ein Teil der Diaspora, also zumindest der Teil, den es interessiert, da irgendwie institutionell angebunden zu sein. Es ist, als wären auch viele von den Vereinen in Österreich irgendwie unterstützt aus Bosnien, und das ist ja dann nicht, also der Zentralstaat in Bosnien ist ja extrem schwach, wenn überhaupt existent, ja. Also das wird halt dann schon, kommt aus den ethnischen Ecken auch dann so eine Unterstützung und Finanzierung.
Der wird jetzt ziemlich auf die Probe gestellt in den Tagen.
Ja, es ist gerade eine interessante Zeit für uns und für Bosnien auch mal wieder. Also wenn du ein bisschen Zeitung liest, was da gerade in der Republika Srpska los ist, und natürlich auch rundherum, weil das hat ja immer eine Auswirkung auf die Umgebung, ist das jetzt ganz spannend und auch eine Chance, aber natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor. Also was da jetzt genau als nächstes passiert, ist nicht so klar. Aber also um zurückzukommen auf die Diaspora, wir nehmen ja jetzt immer Bosnien als Beispiel hier, ja, aber es trifft auf die anderen Länder am Westbalkan auch zu. Wenn wir sagen Westbalkan, meinen wir in dem Fall Ex-Jugoslawien plus Albanien. Wobei, also unser Verein heißt ja auch absichtlich IDEMO Verein für Freundinnen und Freunde der Westbalkanregion. Das heißt, alle, die sich sonst irgendwie angesprochen fühlen und keinen ethnischen Bezug haben, keinen Herkunftsbezug. Ich bin ja auch Österreicherin und habe keine, also meine Wurzeln am Balkan sind über 100 Jahre her. Das gilt nicht mehr so. Für die ist auf jeden Fall auch Platz, weil es geht jetzt auch nicht nur um, dass es spezifisch diese Region ist und spezifisch diese Grenzen, sondern es ist eine europäische Idee. Ich weiß nicht, ob ich das damals bei euch erzählt habe, ich glaube nicht. Ich war vor, also nächstes Jahr sind es 15 Jahre, vor 15 Jahren das erste Mal in Serbien und im Kosovo. Und das war eigentlich das, wo ich gelernt habe, dass ich Europäerin bin. Das habe ich nicht in Österreich gemerkt, weil wenn man immer in Österreich ist, ja, ist man halt ja, und am Papier ist bist du halt dann einen europäischen Pass. Ja. Aber erst wie ich dort war eigentlich und drüber nachdenken musste, was heißt das auch, einen europäischen Pass zu haben, habe ich mich mit dem Thema eigentlich weiter beschäftigt. Und so würde ich jetzt auch IDEMO sehen. Ja. Also alle, die sich da irgendwie angesprochen fühlen, sind auf jeden Fall willkommen, vorbeizukommen. Es muss uns keiner nachweisen, dass er einen familiären Balkanbezug hat, weil das wäre ja völlig absurd. Die Idee ist ja eben genau, dass es nicht darum geht, wo kommst du her und wer bist du, aber wenn man irgendwie sich vorstellen kann, man kann was beitragen dazu, dass das Leben in der Region besser wird, dass es auch in der österreichischen Gesellschaft besser wird, weil wir merken auch, dass Nationalismen hier in den Diaspora-Gruppen in allen, das betrifft jetzt nicht nur Serben, Kroaten, Albaner, also aufflammen, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten politische im Herkunftsland gibt. Es wirkt sich immer auch auf die Diaspora aus. Und wer damit was anfangen kann, mit dem Gedanken, da was entgegenzuhalten, ist auf jeden Fall willkommen bei uns.
Kann ich dich etwas fragen?
Ja.
Was war denn der Moment, wo du dich als Europäerin entdeckt hast? Kannst du dich noch daran erinnern? Weil das ist so ein, das scheint mir so eine immer wiederkehrende Thematik bei Leuten zu sein, die dann so einen Moment haben, der definierend ist, ihre Identität auszuweiten aus dem, wo sie aufgewachsen sind. Wie hat der für dich ausgeschaut?
Ich glaube, es waren ein paar Momente. Also wenn du mich jetzt so fragst, fallen mir gleich mal zwei ein. Das eine war in einem, also ich war, wie ich das erste Mal in Serbien war, war ich glaube ich 20, 21 Jahre alt. Und ich habe im Hostel von einem völlig Wahnsinnigen geschlafen, der ein super guter Typ ist. Er sollte nur keine Hostels haben. Und da waren halt Leute aus ganz Europa, aus verschiedenen europäischen Staaten, die alle irgendwie sich zu Serbien hingezogen gefühlt haben. Also die irgendwas dort gefunden haben, was sie daheim nicht gehabt haben. Und in der Mentalität oder auch einfach in der Erfahrung, ja, das erste Mal in einem östlichen Land und so weiter. Und wir sind dort sehr viel zusammengesessen und haben über solche Sachen geredet, was du halt zu Hause nie machst.
Ja.
Also mit wem redest du denn zu Hause drüber, wie unterschiedlich dein Herkunftsland in verschiedenen politischen Bereichen ist und so. Das machen wir ja nicht. Das machst du, wenn du woanders bist und wen triffst, der von wo ganz anders her ist.
Das ist so spannend. Für mich ist das etwas nonverbaler passiert. Ich kann mich auch ziemlich genau daran erinnern. Ich war auch irgendwie um die 20 herum und ich war bei einem Workshop in Brüssel. Also ich bin in Bosnien aufgewachsen und bin dann halt für diesen Workshop geflogen, wo ich noch in Bosnien gelebt habe. Und die Teilnehmerinnen waren auch aus der ganzen Welt. Und irgendwer von dem Workshop hat gemeint, hat so auf mich gezeigt und auf noch eine andere Teilnehmerin und hat uns gesagt, wir sollen den Projektorscreen falten gehen. Und das war einfach nur eine Leinwand, die man zusammenfalten musste. Nur sie war aus Burkina Faso, Ouagadougou, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ich war halt aus Bosnien und wir sprechen nicht die gleiche Sprache und schauen ganz anders aus. Und dann haben wir, ich habe es so angefangen, wie es halt meine Mama mir beigebracht hat, wie man so ein Tuch faltet. Und sie hat einfach dort weitergemacht. Und wir haben dieses Tuch perfekt ohne irgendeine Kollision in unseren Bewegungen zusammengefaltet, auf den Tisch gelegt, haben uns dann angeschaut. Und auf einmal war die Distanz zwischen uns ganz gering, ja, also die war ganz klein. Und das war so der Moment, wo ich gefühlt habe, ich bin auch ein bisschen ein Weltbürger, oder? Mhm. Interessant, dass es durch Gespräche und durch solche Begegnungen dann passieren kann.
Also bist du ja auch ein Typ, mit dem habe ich solche Gespräche ja noch am ehesten ab und zu, weil ich denke ja auch nicht wenig, also auch ich denke zu viel und manchmal dann, wenn er irgendwas von mir abholt oder so, dann kommen wir halt vom Hundertsten ins Tausendste, aber das war schon, also solche Erfahrungen und man merkt sich das halt dann auch so, weil es einen so wundert, dass man über das so viel nachdenkt und das so bemerkt halt auch. Ne? Ja.
Ich war 1999 das erste Mal in Sarajevo und habe ehrlicherweise nichts über Bosnien gewusst oder den Westbalkan. Und wir sind dahin auf einer Uni-Exkursion und waren dann am zweiten Tag oder dritten Tag auf einem Vortrag von der damalig österreichischen Leiterin des Europaratsbüros in Sarajevo. Und sie hat erzählt, warum Bosnien eine europäische Dimension braucht und warum Bosnien Teil von der EU werden muss, ist, dass durch den Zerfall von Jugoslawien Bosnien auch die einende übergeordnete Identität fehlt. Und dass eine europäische Identität das wieder verbinden würde, dass es irgendwie etwas geben würde, auf das man sich einigen kann. Und da haben wir alle danach sehr viel darüber nachgedacht, weil es uns nicht bewusst war, dass Europa auch so einend sein kann, weil das für uns halt nicht so das Thema war. Und da wäre jetzt also meine Frage auch an euch. Jetzt gibt es da viele Staaten am Westbalkan, die so miteinander eh gar nicht so gut können. Und dann gibt es auch noch Diaspora-Menschen hier, die wahrscheinlich schon in der mehrfachen Generation hier sind oft und auch so eine andere Verbindung haben zum Westbalkan. Und dann gibt es noch Österreich und dann gibt es noch die EU und ihr wollt das alles verbinden. Wie ist das so, wie wollt ihr das so angehen? Und was sind so Ideen, wie man das zusammenbringen kann, jetzt am Westbalkan, in Österreich und gemeinsam mit der EU?
Also ich kann einmal anfangen, die Frage zu beantworten, weil die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Man würde meinen, es gibt vieles, das die Staaten und ihre Angehörigen aus dem Westbalkan trennt, aber es gibt mindestens genauso vieles, was sie verbindet. Und die Perspektive, die man einnimmt, entscheidet auch, wo die Reise hingeht. Wenn man sich auf die Unterschiede konzentriert, dann wird man auch in unterschiedlichen Gräben landen. Wenn man sich auf die Gemeinsamkeiten konzentriert, dann kann man Projekte entwickeln, die bedeuten, dass alle auch am gleichen Strang ziehen. Das heißt, die Perspektive auf die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten macht schon was aus. Das ist der Ansatz, den man von Anfang an überlegen müsste, wenn man an deine Frage, die ja eine ziemlich ziemlich komplexe manchmal sein kann, sich annähern möchte. Ja.
Ich weiß nicht, ich habe die Frage als komplexer wahrgenommen, als es in der Praxis tatsächlich ist, auch bei Edema, weil wir, also du sitzt ja nicht da und überlegst dir, okay, und wie kriegen wir jetzt bei diesem Projekt noch die EU rein und noch das rein und noch diese Ebene und das, sondern du schaust einfach, wo ist ein Problem und wo würden wir vielleicht gern was dazu beitragen, dass das einfacher wird. Und das, dann versuchst du halt, was zu machen in die Richtung. Ne? Also ich habe ein Lieblingsthema von mir in dem Bereich ist zum Beispiel die Wahlbeteiligung.
Ich wollte gerade sagen, das ist das eine, was die Einwanderer in Österreich gemeinsam haben. Sie dürfen nicht wählen.
Naja, und die schon eingebürgert sind und wählen dürfen, gehen zu einem großen Anteil nicht wählen. Und die hier wohnen und nicht hier wahlberechtigt sind, aber in Bosnien oder in Kroatien oder in Serbien oder in Albanien oder wo auch immer wahlberechtigt sind, gehen oft dort nicht wählen.
Also, das kann manchmal einen ziemlich großen Unterschied machen.
Das, also tatsächlich könnten nur die Westbalkan-Diaspora in Österreich könnte fast alle Wahlen am Westbalkan drehen.
Sie wären auf jeden Fall ein großes Gewicht in den
Wahlen. Und nur in Österreich, ja, da reden wir noch nicht Deutschland und also die Diaspora ist ja überall auf der Welt, auch in den USA eine große zum Beispiel und so weiter. Und ich glaube auch, dass das denen vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Also vielleicht muss man das auch mal so aufzeigen und sagen, okay, bei dieser Wahl hätten jetzt überethnischen Parteien so und so viel Prozent gefehlt, um einzuziehen in ein Parlament oder um eine Regierungsbeteiligung zu ermöglichen. Und wenn man dann zeigt, wie viel Prozent ausgemacht hätte die Diaspora-Wählerschaft. Also einfach aufzuzeigen, diese Möglichkeit, ja, wenn ihr müsst nicht mal alle hingehen dafür, dass sich das dreht. Aber einfach auch die Diaspora wieder zu interessieren, nicht nur am politischen Prozess an der Westbalkanregion an sich, weil also so wie halt die Politik am Westbalkan nach dem Krieg gelaufen ist, haben viele halt auch ein bisschen ein parteipolitisches Trauma, würde ich sagen, abgesehen vom Kriegstrauma und was auch immer, ja, aber haben einfach wahnsinnig schlechte Erfahrungen mit Politik und politischen Parteien gemacht.
Beziehungsweise es gibt keine Generation, die einen gesunden Umgang damit gelernt hat, um ihn an die nächste weiterzugeben.
Genau. Und die sind dann halt auch oft hier und sagen, ja, und auch kommen halt auch zu Idemo und sagen, ja, wir würden eh gern irgendwie und Community und aber wie politisch ist das jetzt genau? Und muss ich da jetzt politische Arbeit machen und so weiter? Und man merkt halt, dass da ein großes Befremden ist. Und also das anders gelernt habend in Österreich, also nicht, dass es nicht hier auch genug gäbe, von dem man traumatisiert sein könnte in der österreichischen Innenpolitik. Aber es ist einfach, ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gern wählen. Also ich mag wirklich den Wahltag und das ist einfach sowas, auch wenn ich jetzt vielleicht auch nicht immer das Gefühl habe, dass meine Stimme den großen Unterschied macht. Ja? Aber das ist halt eine andere Sozialisierung mit dem Thema. Und das ist halt, Teilhabe ist schwierig zu organisieren, auch in Diaspora-Communities, mit Diaspora-Communities, auch für Österreich. Ja? Wie soll das repräsentiert werden? In anderen Ländern gibt's sogenannte Ausländerparteien. Wenn man sowas in Österreich gründen würde, hätte man wahrscheinlich eine FPÖ absolut am nächsten Tag. Nicht von hier zu sein, ist jetzt auch noch kein politisches Programm an sich. Also die bessere Lösung wäre auf jeden Fall, man kriegt einfach mehr Leute dazu, dass sie sich beteiligen, egal wo sie sich im politischen Spektrum sehen. Und das, da gibt's halt viel Gesprächsbedarf halt auch. Ja? Und das wäre halt jetzt so ein Thema, wo man sich jetzt nicht hinsetzen muss und überlegen, okay, was fehlt mir da jetzt noch, dass die EU auch irgendwie damit noch verknüpft ist und alle da irgendwie jetzt eingebunden sind. Es wird halt ganz, ganz viele Themen geben, die irgendwas nicht sind.
Aber ich kann auch versuchen, deine Frage konkreter zu beantworten, im Sinne von dir auch ein paar Beispiele zu geben, was jede Einzelne machen kann, um sich damit auseinanderzusetzen. Also es ist wirklich viel harte Arbeit, an einer offenen Gesellschaft zu arbeiten. Was bedeutet das? Du hast in einer Gesellschaft unglaublich viele unterschiedliche Individuen und wenn die alle an einer gleichen Vision für die Zukunft bauen sollen, beispielsweise wir möchten uns von der Klimakatastrophe retten, wir möchten gewisse Transformationen in der Gesellschaft machen, wir möchten einfach uns als Gesellschaft in Zukunft upgraden und nicht downgraden, dann muss man das berücksichtigen. So, wie geht das jetzt? Ja, was kann jetzt jeder der vielen Millionen Zuhörerinnen dieses Podcasts als nächsten Schritt machen? Naja, sich überlegen, wie kann ich mich in der Gesellschaft engagieren, so dass ich mit jemand anderem in Berührung komme, der nicht genau wie ich denkt, sondern ein Ticken anders. So.
Ich wollte nur hinzufügen, also es ist halt auch oft nicht, die Andersartigkeit hat halt oft nichts zu tun mit der Ethnie oder der Religion.
Ja.
Wir merken das jetzt halt, wir haben eine neue Gruppe von Leuten, die kennen einander noch nicht besonders gut. Ja. Und oft ist es vielmehr, wo geht man am liebsten fort? In welcher Umgebung fühle ich mich wohl? Was habe ich für eine Art Freundeskreis? Ja. Wie passt das da alles hinein? Also ich bin oft dann amüsiert, wie rücksichtsvoll und wie lieb alle zueinander sind bei dem ethnischen Thema. Und wenn es dann um irgendwas anderes geht, sitze ich halt dann manchmal da und denke mir, ja, aber gerade wart ihr so verständnisvoll. Jetzt geht's um was ganz anderes, das euch auch nicht irgendwie gerade in einem Topf sieht. Und das ist halt, wie du gesagt hast, der gesellschaftliche Zusammenleben ist nicht nur schwierig, sondern manchmal auch unfassbar nervig.
Aber
es ist halt wert, das zu überkommen.
Nervig. Aber um meinen Punkt fertig zu sagen, und es ist es wert, diese Nervigkeit zu überkommen, das genau trifft es, diese Akzeptanz anderer und Toleranz anderer, die ist nicht etwas, was entweder passiert oder nicht passiert, an der kann man arbeiten. Und das ist das, was IDEMO macht. Es ist auch, wir sind nicht einzigartig in diesem Sinne. Es gibt viele Vereine, die das machen. So ziemlich jeder Verein, der Begegnungen zwischen Menschen, die auch Unterschiede in sich tragen, ermöglicht, ist ein Schritt in diese Richtung. Das heißt, wenn ich mit jemandem in einem Verein mich austausche oder an Projekten arbeite, die auch anders denken, übe ich mich genau in dieser Toleranz, die es braucht, damit eine offene Gesellschaft passiert. Und eben diese Übung, eben diese Arbeit, die man dann selber machen kann, die manifestiert sich, wenn ihr einem Verein beitretet, zum Beispiel IDEMO, ja, unter idemo.jetzt findet ihr auch eine Anleitung wie. Aber der nächste Schritt ist halt eben das Zulassen der Begegnung mit etwas Andersdenkenden und das sich für ihre Meinung öffnen und auch tolerante austauschen. Weil eben genau das ist der Schritt zu einer offeneren Gesellschaft und der tut sich nicht von alleine. Man muss den schon selber gehen.
Das ist auch eine irrsinnige Geduldsfrage. Ne?
Total. Weil,
ich meine, man gründet einen neuen Verein und dann es sind total schnell Erwartungen da, ja, was jetzt gleich alles passieren soll. Und jeder möchte gleich von vorn bis hinten erklärt bekommen, was jetzt der Verein genau macht und was da für Projekte es gibt und wie man da. Und natürlich, wenn man einen Verein neu gründet und man ist am Anfang zu viert oder so, dann ist das noch nicht alles abgesteckt. Und wir haben auch, also beim Launch jetzt, den wir jetzt gehabt haben letzte Woche, schon von einigen das Feedback bekommen, vor allem von jüngeren Besucherinnen vom Launch auch. Also so ganz klar, was das jetzt werden soll, ist noch nicht. Das ist aber auch, weil wir IDEMO relativ unter einem breiten Zelt gebaut haben. Also es ist extra auch so, dass wir haben ein Leitbild, da steht drin, für was für Art von Werte und was für eine Art von Zusammenarbeit wir stehen. Findet man alles auf der Website. Und alles, was sich mit dem vereinbaren lässt und zum Vereinszweck passt, kann theoretisch ein IDEMO-Projekt werden. Also es ist halt auch gedacht als Raum oder Projektionsfläche, wo Leute mit Projekten, die sie schon immer machen wollten oder die sie schon haben, drunter einziehen können, um da halt auch eine größere Multiplikationsplattform zu haben und Unterstützung auch durch die anderen und so weiter. Und ich habe mir dann auch gedacht nachher, also ob jetzt die eine vollkommen hundertprozentige Sicherheit brauchen, was das genau ist und was es nicht ist und was das macht und was das nächsten Monat macht und den übernächsten. Vielleicht ist das noch nicht die erste Zielgruppe, die das mit uns bauen will, sondern vielleicht sind das jene, die dann halt später dazukommen und sich halt dann nachher was aussuchen und so weiter. Also wir haben eh darüber geredet. Wir haben in dieser Unsicherheit haben wir kein Problem, weil es wird schon kommen. Ja, und es ist auch jetzt schon so. Also wir haben total viele Anfragen schon bekommen für Zusammenarbeit und so. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir uns da organisieren, dass wir diesen Anfragen überhaupt begegnen können. Aber das Schöne an diesem Verein ist halt tatsächlich alles, was da irgendwie dazu passt. Und also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dann wer kommt und sagt, ich möchte was mitmachen. Und ich habe auch übrigens da dieses eine Projekt, das ich voll gern machen würde. Glaubt ihr, ist das was für uns?
Also hiermit auch der Aufruf. Wir haben das auch auf der Website, wer eine Idee hat. Das ist eine Art des Mitmachens auch bei IDEMO. Und ich will da auch gerne überrascht werden mit Projekten, an die wir nicht gedacht haben.
Und da wir schon beim Aufrufen sind, ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass IDEMO auch einen Stammtisch hat. Auf unserer Website idemo.es findet ihr unter Stammtisch die nächsten Termine. Und je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, könnt ihr euch dann ausrechnen, was denn der erste Donnerstag im nächsten Monat ist und nachschauen, wo wir uns treffen. Also auch die Einladung, dass man uns an diesem Stammtisch kennenlernt, geht natürlich an alle raus.
Ja, und da muss man auch gar nicht weder Mitglied sein noch unbedingt genau werden wollen. Man kann einfach mal kommen und plaudern und
kann uns einfach sagen, wie toll der Podcast war.
Ja, und wie hübsch wir sind.
Man sieht euch nicht. Das kann man dann vor. Aber nehmt uns beim Wort, sie sind super hübsch. Ich würde gerne noch einen Schritt zurück machen. Und zwar, ihr seid ja beide Team von einem fünfköpfigen Gründungsteam. Wie habt ihr euch als Team erstens mal zusammengefunden und wie habt ihr dann die, also, und welche Themenbereiche deckt ihr damit ab?
Ich weiß gar nicht, wen ich da zuerst. Oh ja, dich kenne ich am längsten. Mhm. Also der Dejan und ich waren schon befreundet. Und dann war er eben bei Speak Up dabei, dann wurde...
Man muss dazu auch sagen, Theresa ist ein Menschenmagnet, an dem halt oft viele kleben bleiben. Und so, ja, so ermöglicht sie eine, wie soll ich das sagen, eine Zusammenkunft vom Gleichen.
Ja,
das so ausdrücken, oder?
Oder eine Zusammenkunft auch von völlig unzusammenpassendem am ersten
oder
Blick.
Oder sowas, ja.
Ich habe riesengroße Geburtstagsfeiern früher gehabt, wo ich einfach alle Leute eingeladen habe, die ich gekannt habe. Vom Typen, den ich in der Nacht beim Würstelstand kennengelernt habe, bis zur Clubsekretärin von der anderen Partei im Parlament. Und das war so ähnlich. Aber ich kannte alle bis auf einen, der da Freund von einem der anderen war, und habe aber alle einzeln getroffen und alle gefragt, hey, magst du das nicht machen? Und ich muss auch sagen, ich war vielleicht auch ein bisschen pushy damit, dass sie in den Vorstand gehen sollen und ins Gründungsteam, weil das halt einfach irgendwer machen muss am Anfang. Und natürlich wären alle lieber dabei und hätten nicht die Verantwortung und würden halt gescheit von der Seite reinreden. Aber irgendwer muss halt den Gründungsvorstand machen. Und ich glaube, wir sind da eine gute Mischung auch, vor allem, also wir haben ja, es ist ja niemandem verboten, bei IDEMO Parteisympathien zu haben. Und wir haben da eine Mischung im Vorstand. Wir schauen aber auch, dass wir das sehr trennen, weil es ist auch wichtig, dass IDEMO ein unparteilicher Verein ist und dass das nicht gehijackt wird von irgendwem. Ja. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, weil das halt auch immer wieder versucht wird, bei manchen Parteien bestimmte Communities besonders an sich zu binden. Es hat halt dann auch oft damit zu tun, ob, weiß ich nicht, ein bosnischer Muslim irgendwie kandidiert für Bezirksrat oder irgendwas, und dann hat das halt schon wieder ein bisschen diese ethnische Komponente manchmal, oft auch gar nicht absichtlich. Aber mit jedem Mal ist es halt, dass das Gute daran ist, dass man nicht viel über parteipolitische Unterschiedlichkeiten diskutieren muss, weil der Zweck relativ schnell zur Einigung führt, also wenn man mit dem was anfangen kann. Da gibt's jetzt nicht irgendwie die SPÖ-Position drauf und die ÖVP-Position drauf und so. Da ist Österreich relativ einig, was da gut und was schlecht ist, mit der Ausnahme von einer Partei. Aber wir sind halt so auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich sage immer, unser Chefintellektueller, der Dario Brentin ist an der Uni. Der redet auch ganz anders als wir. Er ist sehr, sehr gebildet und sehr, sehr belesen und sehr kulturaffin und so. Und andere. Ich meine, wir sind alle auf unterschiedliche Arten irgendwie sehr, sehr informiert. Aber ich muss ja beim Lounge auch mal lachen, weil da hat er irgendwas gesagt und ich habe gedacht, okay, ich glaube, es hat niemand verstanden jetzt. Außer die Freunde, die er gebracht hat, vielleicht, keine Ahnung. Der Edin Cajlakovic, der unser Obmann ist, der ist wiederum sehr auf Zahlen und Tabellen und Ordnung und Statuten und so, und was super ist auch für den Gründungsvorstand. Den Typen brauchst du halt auch, ne? Der ist so Typ paradoxe Intervention manchmal. Dennis hat irgendwie, weiß ich nicht, 3 Jobs und 5 Studien und ist rund um die Uhr wach.
kennt aber alle, obwohl er erst 20 ist. Also es ist halt da irgendwie, da passt schon viel zusammen irgendwie. Ja? Und wir haben es auch sehr lustig miteinander. Also das.
Ja, und das ist auch, es ist auch erstaunlich, wie gut wir über die Dinge, die uns trennen, diskutieren können. Also beispielsweise, wenn ich mich, und da gibt's bei uns im Verein und auch im Team Leute, die wirklich diametral anders sind, ganz anders denken, anders eingestellt sind, die auch anders ausschauen und anders reden. Es ist wirklich krass, wie anders wir sind. Und wenn wir über das reden, was uns unterscheidet, zum Beispiel im politischen Bereich, weil stellt euch vor, im politischen Bereich haben Leute wirklich starke Meinungen. Und selbst wenn wir darüber reden, schaffen wir es, das so aus so einer dritte Person-Perspektive zu betrachten und uns über die Sache zu unterhalten und nicht über unsere eigenen Befindlichkeiten dazu. Und das ist schon super. Also ich würde mir wünschen, dass so eine Art eines Miteinanders viel öfter vorkommt. Also nicht nur im Vorstandsteam bei uns, beziehungsweise im Verein, sondern auch immer öfter ständig.
Und ich meine, was wir halt auch sehen, wir kennen uns jetzt alle noch nicht so lange, selbst wir, die wir uns am längsten kennen, glaube ich, aus der Runde, auch erst seit ein paar Jahren, ne? Wie schnell das eigentlich diese gemeinsame Gründung dazu geführt hat, dass alle aufeinander schauen, dass jeder immer weiß, wer gerade krank ist oder besonders überarbeitet oder wer jetzt gerade wirklich unbedingt irgendwas machen will, für den das halt total wichtig ist, dass das jetzt irgendwie da auch drin vorkommt. Also dass man das immer mitdenkt von den anderen. Und das, also im Gründungsteam sind wir da schon sehr eingespielt. Jetzt erweitern wir das quasi auf alle anderen, die jetzt auch dabei sind. Das ist keine einfache Übung. Aber also das ist halt, das ist der Dream, ne? Dass das halt mit allen so ist.
Ich stelle jetzt mal die zweite große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar ist das, was kann man von euch lernen? Und jetzt wissen, ist die Theresa Stammgästin bei uns und wir wissen, man kann wahnsinnig viel von der Theresa lernen. Wir sollten alle Theresa werden wollen, wenn wir groß sind. Deren haben wir jetzt schon zugehört und viel gelernt über Trends und Verbindungen. Das finde ich extrem spannend, darüber nachzudenken. Aber jetzt würde ich gerne von euch wissen, oder wir würden es gerne von euch wissen, was ihr glaubt, was man von euch lernen kann. Persönlich und auch als Verein vielleicht.
Das machen wir jetzt für den jeweils anderen, oder? Dann ist es nicht so awkward.
Ja, ja. Ja, wenn ich meine Betriebsanleitung für Therese aufmache, dann stehen ein paar Dinge drin. Mitunter wird stehen, dass man von ihr lernen kann, wie man vernetzt denken kann. Beziehungsweise wie man sich Dinge überlegen kann aus der Perspektive, dass man mit der Überlegung nicht alleine ist, sondern mit wem man sich vernetzen kann, um darüber zu denken oder dazu was zu machen. Das heißt, ihre ersten Gedanken gehen, mit wem kann ich das, was ich gerade habe, teilen? Ja, was auf meinem, sagen wir es mal so, in meinem Kopf gerade vorgeht. Und das ist viel schwieriger, als es sich anhört, weil sie schafft dieses Matching ganz gut. Also wenn ihr euch zurückerinnert, ich habe sie als Menschenmagnet bezeichnet. Das ist nicht nur die Magnetwirkung, sondern auch die Filterwirkung, die sie hat. Und die ermöglicht eben dieses vernetzte Denken zwischen Menschen und zwischen Menschengruppen. Also das ist schon erstaunlich gut bei ihr. Wirklich ermöglicht eben Kooperationen, wo normalerweise keine zustande kommen, weil niemand in die Richtung Überlegungen macht. Sie macht das. Das kann man von ihr lernen.
Da hat er mir jetzt eine Auflage gemacht, muss ich nachdenken. Also von deren kann man lernen, er ist schon, man merkt es jetzt nicht in diesem Gespräch nicht so, weil ich immer recht entspannt bin im deren, aber er ist schon der Nettere von uns beiden, der Empathischere, der sich immer darum kümmert, dass alle sich so wohl wie möglich fühlen und so safe wie möglich. Ich bin da oft viel ungeduldiger. Deren hat einen längeren Atem und macht sich auch viel mehr Gedanken darüber, wie man Vernetzungen, die ich vielleicht mal gebaut habe, vertiefen kann. Also wie sich Leute besser kennenlernen können, damit sie besser miteinander arbeiten können, wie Gruppendynamiken funktionieren und so. Ich bin ein ziemlicher Lone Wolf manchmal, also ich kann halt auch sehr viel schnell einfach alleine machen. Aber ich lerne von deren mehr und mehr diese Dinge nicht alleine zu machen, sondern dass es halt auch ein Gewinn ist, wenn man sich die Zeit nimmt und die Geduld hat, andere hineinzuholen, und dass der Outcome dann einfach besser ist. Nicht genauso schnell, aber besser und für mehr Menschen da. Ah ja, und was man von Idemo lernen kann, wurden wir auch noch gefragt.
Genau, also nicht nur von den einzelnen Elementen, sondern von uns als Verein.
Ja.
Ich glaube, wir wissen das vielleicht auch noch gar nicht.
Das kann wirklich sein, ja.
Also vielleicht kann man von uns in einem Jahr auch lernen, wie es nicht geht. Ja. Das wissen wir halt noch nicht. Wir wissen, vielleicht sind wir erfolgreich und dann wird das super und alle sagen, wenn es das doch in jedem Land gäbe und dann haben wir Chapters in anderen Ländern und haben Projekte im ganzen Balkan und alle sind glücklich. Oder wir scheitern halt mit irgendwas brutal, was vielleicht halt auch außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, weil natürlich da halt schon viel Kräfte am Werk sind, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Also es fängt an von der politischen Entwicklung hier und am Balkan, aber auch individuelle, weiß ich nicht, wenn zwei Teammitglieder im Verein anfangen, wahnsinnig zu streiten und sich das ausweitet auf alle und wir das nicht abfangen können. We don't know. Ich glaube, vielleicht kann man von uns lernen, dass man es halt immer wieder mal versuchen sollte, sowas auf Hoffnung zu bauen.
Oder ein Verein mit Stammtisch ist halt kein Modell für die Zukunft und es braucht irgendwelche sozialen Netzwerke, die das auf ganz andere Ebenen heben. Also alles das kann man von uns lernen, wenn man uns ein wenig länger im Auge behält, glaube ich. Ja, ich glaube, das macht Sinn, diese Frage dann zu stellen, wenn wir auch wenn wir einen etwas klareren Track Record haben von dem, was wir alles gemacht haben und was wir als Verein auch alles gelernt haben, weil man kann ja von uns auch nicht so viel lernen, wenn wir nicht so viel Erfahrung haben.
Also wir kommen in einem Jahr wieder und beantworten diese Frage.
Nehmen wir mal an, dass mit den Stammtischen funktioniert, weil warum nicht? Und jetzt kommt
funktioniert
jemand zu
schon, ich kann das spoilern.
Na bitte, na eben.
Ja.
Und jetzt kommt jemand zum Stammtisch. Was kann man erwarten oder was sollte man erwarten? Oder worauf trifft man auch?
Es ist ein wenig davon abhängig, wer sich dort trifft. Aber wenn ich dabei bin, würde ich ja mal sagen, das Erste, was mir einfallen würde, wäre zu hinterfragen, was die Motivation war, warum man sich an so eine Gruppe annähern würde. Und dann beginnt so ein Gespräch normalerweise, so ich kann es dem anderen Stammtischen erzählen, indem man einfach erzählt, welche Anliegen man gerade mit entweder seiner oder jemand anderer Herkunft zum Westbalkan verbindet. Ob das jetzt das Thema ist, wie viele tausende Hürden ich überspringen musste, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Die Tatsache, dass ich vielleicht nicht wählen darf, das Anliegen, dass eigentlich niemand für eine große Gruppe von Westbalkan-Diaspora-Menschen in Österreich spricht, also im Sinne von repräsentativ ist, bis hin zu ganz alltäglichen Dingen. Also das wären die ersten Dinge, die man sozusagen aussteckt oder erfragt, wenn man sich begegnet bei so einem Stammtisch. In weiterer Folge würden wir dann sagen, was wir zu diesen Themen vorhaben, was unsere Ideen sind an Projekten, was bis jetzt an Projekten passiert ist. Und als dritter Schritt, ich habe gelernt, man braucht immer drei, würden wir versuchen, die Person, die halt neu am Stammtisch dabei ist, auch in irgendeiner Weise in solche Projekte zu integrieren oder genau das, was Theresa gemeint hat, den Platz, den wir für ihre Ideen reserviert haben, damit auch zu befüllen. Sowas kann man sich beim Stammtisch vorstellen. Also man kommt und es sind entweder zwischen 2 oder 20 Leute dort, je nachdem. Und wenn jemand von uns dabei ist, wird einem so begegnet. Wir möchten die Neuen kennenlernen und wir möchten schauen, wo bei uns im Verein am meisten Potenzial für sie liegt.
Ja, ich würde halt fast auch noch hinzufügen, es hängt auch davon ab, wie viele Leute kommen. Weil wir sind jetzt beim letzten Stammtisch ziemlich überrascht worden von sehr vielen Neuen, die gleichzeitig gekommen sind. Und das ist dann natürlich für die paar alten Hasen, die da sitzen und in einem Lokal allen gleichzeitig alles erklären sollen, durchaus auch herausfordernd. Wir haben jetzt auch, wir wissen, dass jetzt nach dem Lounge, da kommen jetzt beim ersten Stammtisch viele Neue. Und es geht halt auch jetzt nur, also es muss jetzt da nicht jeder ein Referat darüber halten, was er gerne machen würde bei Idemo, ja. Wir sind halt genauso, also die, die einander schon kennen, sind halt dort auch und trinken ein Bier miteinander und machen sich übereinander lustig, ja. Also es ist halt auch genauso einfach ein Abend, an dem man sich trifft und fragt, hey, was machst du so im Leben? Weil es kommen ja doch einige, genau, die sagen, sie tun sich schwer, sie sind nach Österreich gezogen, sie tun sich schwer, Freunde zu finden hier. Weil das einfach auch nicht einfach ist in Österreich generell, aber in Wien, also wenn man jetzt nicht schon, weiß ich nicht, Student halt auf der Uni und sowieso halt andere Studenten trifft, sondern irgendwie anders nach Österreich kommt, wo kriegst du deine lokalen Bekanntschaften her? Ja?
Das ist aber auch ein allgemeines Problem von über 30 sein, oder? Passiert euch das
ja
auch?
Ja, also ich bin ausgewandert, ich kann ein Lied dazu singen.
Eine Begegnung, also die neuen Freunde, oder?
Ja. Ja, naja, und sicher, ich meine, das war dafür war Idemo für mich zum Beispiel super. Also das sind jetzt gleich mal ein Haufen Leute, die ich neu kennengelernt habe oder neu besser kennengelernt habe.
Noch ein Problem auf unserem Tablett, die Einsamkeit nach der Pandemie.
Nein, nicht ein Problem auf unserem Tablett, eine Lösung auf dem Idemo-Tablett.
Danke. Danke.
Also, das, ja.
Ich kann viel von dir lernen.
Ach, und ich von dir, ja, ich von dir. Ja. Also das ist schon, wir versuchen auch, also der Stammtisch tourt auch durch die Bezirke, deswegen sollte man immer schauen auf der Website, wo der nächste ist und sich idealerweise auch anmelden, weil dann wissen wir, wie viele Leute wir reservieren müssen. Und deswegen, wir versuchen bei jedem auch in die Nähe zu kommen. Das ist schon klar, dass wer, der im 23. wohnt und, weiß ich nicht, daheim die Kids hat, jetzt nicht gut 3 Stunden im 9. Bezirk nach der Arbeit am Abend sein kann vielleicht. Also deswegen bemühen wir uns auch überall mal hinzukommen. Und dazwischen gibt es natürlich eben, wird es auch andere Veranstaltungen geben. Also wir bemühen uns auch, dass es eben nicht nur Sachen sind, wo wir was verkünden wollen oder was verändern wollen mit irgendeinem Panel oder irgendwas, sondern wir haben auch die Fun and Community Arbeitsgruppe, deren du als Vorsitzender, möchtest du sagen, was diese Gruppe, womit sich die beschäftigt?
Selbstverständlich. Also als Vorsitzender der Fun-Gruppe unseres Vereins kann ich euch sagen, dass ein großer Teil von Vereinsarbeit es nicht nur ist, so die Probleme dieser Welt zu lösen, sondern auch einfach eine gute Kohäsion zwischen den Mitgliedern zu schaffen, also einfach ein angenehmes Miteinander. Und das passiert entweder, wenn man zusammen was unternimmt oder irgendein Erlebnis miteinander teilt, das einen verbindet. Das ist jetzt wirklich banal, aber es sind diese Kleinigkeiten, die eine Gruppe als Gruppe ja weiter bestehen lassen. Und falls ihr auch Ideen habt, was wir als Verein so als Fun unternehmen könnten, bin oder sind wir offen für Vorschläge. Also schreibt uns auch gerne an info@idemo.jetzt. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, bei der ihr gleich dabei sein wollt. Also vielleicht nicht falsch im Springen.
Ich schon. Ich spring mit euch ein.
Okay. Ja, ich springe euch dann von unten.
Ja, also das ist aber eh auch schon ein ganz guter Ausdruck dafür. Es wird sich immer wer finden in der Gruppe, den das interessiert, auch wenn es nicht alle sind. Einer springt, einer winkt von unten.
Einer springt, einer winkt. Das könnte doch ein großartiges Vereinsmotto sein.
Es passt eh perfekt, weil es bringt mich zu einer wahnsinnig guten Überleitung zur dritten großen nämlich und Superfrage, die da lautet, was bringt euch zum Lachen?
Edin. Nein, Entschuldigung, Edin, lache nur mit dir.
Ja, ich glaube, ich lache wahnsinnig gerne über mich selber, also über all die Peinlichkeiten, die mir passiert sind oder uns passiert sind. Und wenn das eine Gruppe auch macht, von der ich Teil bin, gefällt mir das wahnsinnig. Also das ist super. Also Selbstironie ist einfach die Königsklasse an mentaler Hygiene.
Wir haben jetzt auch schon so die ersten Insider bei Idemo. Ja?
Ja.
Also wir haben ja doch schon ein paar Sachen miteinander erlebt und der Gründungsmythos ist lang und kompliziert mit vielen Sidequests. Ich bin auch relativ leicht, aber ich glaube, was wir beide haben, ist, dass wir je verzweifelter die Lage wird, desto mehr dann plötzlich anfangen, irre lachen zu müssen. Also ich kann mich erinnern, also das erste Speak-Up-Meeting am Stift Göttweig war logistisch eine wahnsinnige Herausforderung. Also da gab es so viel Missverständnis und da ist so viel schiefgegangen. Und wir hatten einfach so viel Glück mit den Leuten und nur deswegen ist dieses Projekt erfolgreich weitergegangen. Ne? Aber ich kann mich erinnern, ich war total krank. Ich habe hohes Fieber gehabt, ich habe wahnsinnigen Husten gehabt und Schnupfen. Ich habe so aus der Flasche direkt Hustensaft getrunken die ganze Zeit, während dauernd meine beiden Handys geläutet haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann einfach einen Lachkrampf gekriegt habe, einen längeren, und mein Chef von der amerikanischen Botschaft völlig ratlos neben mir stand und sich gedacht hat, okay, jetzt hat sie sich abgemeldet. Aber das hilft dann auch wieder. Also humoristische Distanz ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, um durchs Leben zu kommen. Und man kann ja eh nur, also so frei nach Teddy Roosevelt, du kannst nur das machen, was du machen kannst, da wo du bist, mit dem, was du hast. Und das gilt halt für alles. Und ich finde, das ist das Mindeste, was jeder tun sollte, das, was möglich ist, und sich nicht davon abschrecken lassen, dass man nicht das ganz große Problem von oben herunter lösen kann. Also
habt ihr schon unterschiedlichen Humor von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gegenden kennengelernt? Und irgendwie, weil ich finde ja, das ist Humor ist was Trennendes und auch was Verbindendes. Habt ihr da auch irgendwie schon herausgefunden, dass Humor in verschiedenen Gegenden anders funktioniert?
Der Humor in der Balkanregion und in Wien zumindest, also vielleicht nicht in ganz Österreich, aber in Wien, das geht schon manchmal sehr in eine ähnliche Richtung. Also so ein bisschen dieses, eigentlich der Witz ein bisschen zu arg, um lustig zu sein, aber geht doch noch gerade ein bisschen was Morbides, auch böse Witze über das eigene Volk. Da ist schon.
Ja, ich meine, ich habe ja in zwei Ländern länger gelebt in meinem Leben, also in Bosnien und in Österreich. Dazu muss man sagen, in Wien. Und ich muss ein Plädoyer für den Wiener Schmäh einfach geben. Also der Humor aus Wien, dieser spezifische Galgenhumor, den es hier gibt, der ist schon großartig. Also den würde ich tatsächlich.
Du hast den sehr schnell angenommen auch und sehr tief.
Ja, ist.
Also man merkt gar nicht, dass du von woanders bist.
Das ist meine Integrationsleistung.
Ja, das ist deine Integrationsleistung.
Ja. Ich mein, das war der erste Selbstscherz, den ich an mir selber gemacht habe. Macht ihr da so? Macht ihr sowas? Macht ihr manchmal so Scherze für Zukunfts-Ich? Also spielt ihr euch selber April-Scherze fürs nächste Jahr?
Wie geht das?
Red mal weiter.
Ja, ich hab irgendwann. Ich habe ja so einen To-Do-Kalender, der mir immer sagt, was ich heute jeweils machen soll. Und einmal habe ich einen Eintrag gemacht. Das ist jetzt komplex, wie das bei mir funktioniert, aber der sagt mir, wann ich meinen Friseur anrufen soll, um meinen Termin auszumachen. Und ich habe aber die Nummer von meinem Friseur ausgetauscht und stattdessen die von der Gärtnerei am Zentralfriedhof Wien hineingefügt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum jedes Mal, wenn ich den Friseur anrufe, Zentralfriedhof Gärtnerei angewählt wird. Also das und dann später ist mir klar geworden, das war ein Scherz, den ich mir aus der Vergangenheit gespielt habe.
Ich meine, dazu gehört ja, man muss auch die Fähigkeit haben, komplett zu vergessen, dass man sich selber diesen Streich gespielt hat, weil sonst funktioniert das ja nicht.
Das ist der Segen eines To-Do-Programms. Du vergisst, was du zu machen hast, bis es dir etwas sagt.
Ja. Okay, Dan, I'm still learning new things about you. Das besprechen wir dann beim wirklichen Therapeuten. Ich habe ja auch, also finde das schön, dass du zum Zentralfriedhof auch eine Beziehung hast, weil das ist ja einer meiner Lieblingsorte
schon,
in Wien.
Ja.
Und ich führe ja jede, also letzten Herbst konnte ich es leider nicht machen, weil ich eine Fußverletzung hatte, aber ich mache quasi, um den Herbst am Zentralfriedhof zu feiern, immer so eine kleine Privatführung für meine Freundinnen und Freunde und Familie und zeige die tollen Gräber her und erzähle die Geheimnisse vom Zentralfriedhof. Natürlich nicht alle, weil jeder Friedhof hat das Recht auf seine Geheimnisse. Aber ich habe auch mal, wie ich noch Journalistin war, eine Geschichte geschrieben über den Zentralfriedhof und über den Tierfriedhof. Und der Direktor vom Tierfriedhof, der gegenüber ist vom Zentralfriedhof, wohnt am Zentralfriedhof. Weil da sind beim Haupttor sind...
You know.
Ja, you know, aber die Hörer vielleicht nicht. ja, aber ihr habt jetzt mal einen Totengräber vom Zentralfriedhof oder so. Nein, einen Gärtner, gell?
Den Chefgärtner.
Den Chefgärtner vom Zentralfriedhof.
Den er vielleicht angerufen hat, um ihm die Haare zu schneiden. Also
ja.
Die Geschichte
ja,
schließt
ja,
sich.
Sicher.
Also ich meine, die müssen ja auch Geschichten darüber haben, wer dort generell so anruft. Das ist sicher so ein Ort. Also ich habe in einer politischen Partei gearbeitet und in einer Botschaft und bei Zeitungen und ich weiß schon, wer dort alle anruft, mit was für Anliegen.
Ja, und also am Zentralfriedhof, also mir hat eben auch der Direktor von diesem Tierfriedhof erzählt, am Zentralfriedhof wohnen ist super, es ist so schön ruhig. Und es gibt nur zwei Probleme. Das eine ist, wenn er Pizza bestellt, glauben immer die Pizzalieferanten, dass das ein Scherzanruf ist. Und das andere ist, wenn er mit dem Taxi heimfährt, dann glauben immer alle, wie wir heim dran. Und wenn man dachte, ja, das leuchtet mir beides ein, das Missverständnis, aber also der Zentralfriedhof ist was Wundervolles.
Die Bestattungen in Wien haben auch einen großartigen Sinn für Humor, muss ich sagen.
Ja.
Mit
ja.
einem ganz, ganz tollen, lustigen Merch.
Ich muss dazu auch sagen, ich habe letztens mal in einer Bewerbung für einen Job gelesen, dass jemand ein Praktikum bei oder mit Wiener Bestattung gemacht hat. Und das fand ich ganz lustig, weil da drin stand, was die gemacht haben. Und die haben ein innovatives Projekt zur digitalen Bestattung durchgeführt und am Kunden getestet. Und ich war extrem verwundert, wie man sowas am Kunden testet. Ja. Also das fand ich ganz spannend.
Naja, ich meine, der Kunde ist ja nicht nur der, der tot ist. Ne?
Das stimmt. Vielleicht also, kann man sich ja digital bestatten lassen und immer noch am Leben sein. Das sind dann so Hologramme. Die Menschen. Nein, das sind dann so die Menschen, die sich von Social Media einfach abkapseln. Die lassen sich digital bestatten, leben aber immer noch analog. Ja, das sind sozusagen.
Digital deinen Tod vortäuschen, sozusagen.
Ja,
ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt Flüstergräber am Zentralfriedhof, wo, wenn man vorbeigeht, praktisch abgespielt wird, ein Gedenkband von der Person, die dort begraben ist.
Wow.
Also, das gibt es ja jetzt schon.
Das ist schon ein bisschen creepy, finde ich.
Ja, aber. Ja,
das ist total creepy, aber.
Ich weiß nicht, ob
aber
das.
Aber auch lustig. Stell dir vor, du nimmst dann irgendein Band auf, das die Leute erschreckt, einfach nur, weil du das kannst.
Hast du, Dern, hast du eine Vorstellung davon? Ah nein, du bist Körperspender, bist du, ne? Oder wie willst du bestattet werden, wollte ich dich jetzt fragen.
Wie will ich bestattet werden? Das ist jetzt eine viel tiefere Frage, als die ich erwartet habe. Also die einfache Antwort ist, wie Körperspender halt bestattet werden.
Ja, der Rest wird verbrannt und beigesetzt einmal im Jahr am Zentralfriedhof. Und da gibt es auch eine Seelenmesse dann immer.
Also nicht beigesetzt einmal im Jahr, weil das wäre komisch, wenn ich jedes Jahr beigesetzt werde.
Jedes Jahr.
Es gibt
eine Sammelbestattung. Mhm.
Man will ja nicht jedes Jahr jemanden zur Last fallen.
Aber weil wir jetzt schon ein anderes Thema eröffnet haben, ich stelle jetzt mal die vierte große mit mich und Zuckerfrage, die sich im Wald auch ein bisschen mit der Vergangenheit und der Zukunft beschäftigt. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2030. Und wir schauen 2030 auf die letzten 5 Jahre zurück. Was ist im besten Fall in eurem jeweiligen Leben passiert? Und was ist im besten Fall mit Idemo passiert?
Idemo hat in 5 Jahren deutlich über 1000 Mitglieder. Es wird regelmäßig zuerst an Idemo gedacht, wenn man gerne eine Diaspora-Stimme irgendwo dabei haben will. Wir haben es geschafft, dass die Community noch diverser ist und vor allem auch mehr Altersgruppen, weil wir sind bei den Altersgruppen sind wir schon noch homogener als in jeder anderen Hinsicht momentan. Und es ist ein Verein für alle geworden.
Mhm. Okay. Also, ich habe mein PhD abgeschlossen. Das ist mal ein großer Schritt vorwärts.
Und alle anderen im Vorstand auch, können wir das gleich auch
okay. Ja, genau. Alle, die gerade im Vorstand sind und ein PhD machen, haben ihn erfolgreich beendet. Und der Verein, also mir ging es jetzt, also cool, wenn der Verein 1000 Mitglieder hat, nice. Aber was ich mir vor allem wünschen würde, ist, dass es Generationen an Mitgliedern gab, die sich dann erfolgreich die Staffette übergeben haben. Dankeschön. Weil der Verein hat ja keinen Selbstzweck, ja. Das Idemo soll nicht groß sein, sondern es soll nützlich sein. Und ich finde.
Nicht nur groß, sondern
ja,
auch nützlich.
Also ja. ich finde, wenn er ein paar Mitglieder hat, aber für die besonders nützlich und wichtig ist, dann finde ich das schon großartig. Also, Das teile ich auch, dass der Verein vielleicht ein guter Partner ist für alle, die eine repräsentative Stimme hören möchten.
Aber wir gehen ja vom besten Fall aus,
und,
nicht vom.
Also, ah, vom besten Fall, stimmt.
Ja, also ja, dann,
für mich ist das schon ein Best-Case-Szenario, wenn ein paar Leute zurückblicken können und sagen können, das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil es war ein Watershed-Moment, wo ich jemanden kennengelernt habe, der was ganz anderes ermöglicht hat. Ja, und so passiert Leben, liebe Zuhörerinnen. Also sie erwarten nicht, dass etwas passiert, und es passiert doch, weil sie was davor gemacht haben. Vielleicht unserem Verein beigetreten sind.
Ja, und wie gesagt, auf der Website idemo.jetzt können Sie sehen, wie das geht. Na ja, ich glaube halt, vielleicht bin ich da nicht so bescheiden wie du, aber ich hätte schon gern, dass wir auch sehr gut wachsen, quantitativ. Weil ich einfach glaube, dass es die Welt braucht. Also ich glaube, es ist natürlich super, wenn wir individuell in kleinen Gruppen super Erfahrungen haben und eine gute Zeit. Bin ich immer dafür. Aber ich, also so wie es ausschaut gerade in der Welt, glaube ich, wäre es gut. Wir haben ein gesundes Wachstum über die nächsten 5 Jahre und schaffen es halt auch irgendwie, diese Erfahrung, die wir in der kleinen Gruppe haben, auf eine größere Gruppe zu projizieren irgendwie. Also das, die Ambition hätte ich schon, weil, also gerade wenn man jetzt die Nachrichten anschaut vom Westbalkan und alle Leute gehen dort weg. Es niemand will mehr dort sein. Und die übrig bleiben, sind entweder zu alt und können nicht weg, sind dann dort allein quasi. Ja, es gibt nicht mehr genug Ärzte, nicht mehr genug Handwerker. Jedes Problem, das wir mit Fachkräften in Österreich haben, ist dort viel, viel, viel schlimmer. Und dort haben aber alle ihre Großeltern, die hier leben. Ja? Also das ist nicht so super. Ich würde mir wünschen, dass wir deutlich was weiterkriegen, deutlich was verändern können. Wenn wir es nicht selber verändern können, zumindest den Denkanstoß geben können anderen, dass es auch anders gehen kann. Also die Ambition habe ich schon, und ich hoffe schon, dass wir in 5 Jahren irgendwas beigetragen haben, was geholfen hat.
Kann ich meine Best-Case-Szenario-Antwort auch revidieren?
Ja, du musst jetzt sogar.
Okay. Wir haben einen Preis gewonnen. So.
Ja, aber einen coolen Preis.
Ja, das irgendwie stimmt.
Sowas, also
ja, einen coolen Preis. Also wir haben einen coolen Preis gewonnen. Ich habe mir letztens meine Regale angeschaut, und die schauen ziemlich leer aus. Also ich
da
hätte
fehlen Platz noch für, Preise, hast du dir gedacht? Preise. Ja, okay. Okay, und jetzt persönlich. Also gut, du hast den PhD abgeschlossen. Gut, ich im besten Fall in 5 Jahren... Im besten Fall in 5 Jahren habe ich das, was ich am besten kann, irgendwie auch zu dem gemacht, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann, damit ich das nicht immer nebenbei machen muss, während ich eigentlich was ganz anderes arbeite. Ja, und bin weiterhin von wunderbaren Menschen umgeben. Also das ist schon, ich bin da gerade in einer Luxusposition aktuell. Es war auch nicht immer so. Ich wünsche mir, dass die bleiben und noch viele dazukommen.
Ich habe noch 2 kurze Fragen zu dem 5-Jahres-Geschichte. Und zwar das eine ist, wird es in 5 Jahren Speak Up noch geben? Wird es ausgeweitet? Wird es auf verschiedene Länder ausgedehnt? Und das zweite ist, wird es Balkan verstehen, Reisen geben mit Theresa Reiter und Idemo? Zur Erklärung hat die Theresa in unserem ersten Podcast hat sie gefordert, dass es Busreisen gibt, Balkan
Nein, ich
verstehen.
Ich habe gefordert, deswegen. Busreisen für Idioten. Das weiß ich noch genau.
Ich wollte das schöner formulieren als du.
Nein, der Punkt, den ich gemacht habe, war, warum haben wir keine Angst vor Italien, obwohl es dort mitunter nicht weniger korrupt oder gefährlich oder Mafia und weiß ich nicht zugeht. Warum? Weil wir dort gerne Urlaub machen, weil es italienische Popkultur geschafft hat in den Mainstream bei uns, weil wir gerne italienisch essen. Und all das gibt's halt am Balkan auch zu genießen. Und ich glaube, wenn wir billig Busreisen für Idioten, so habe ich das damals formuliert. Ich fürchte, ich bin immer noch nicht gemäßigter. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die dort hinfahren, und bis jetzt war es noch bei jedem so, den ich dort hingeschleppt habe, dass er total überwältigt davon war, wie schön es dort auch ist und wie leibend die Leute sind und was es dort alles gibt, was man nicht gewusst hat. Und das ist halt das, ich meine, ich muss halt sagen, 15 Jahre sich mit der Region zu beschäftigen, die schon, also nicht unnervig ist, möchte ich mal sagen, ja. Und wie wenig Fortschritt da bei manchen Sachen auch passiert ist und so. Und ich habe ein Gespräch gehabt mit meinem Chef in der amerikanischen Botschaft auch und der hat gesagt, ich weiß nicht und warum und niemand. Und der hatte keine Erfahrung mit dem Balkan davor. Der war in ganz anderen Ländern und das dauert immer so lange und der hat nicht zurückgeschrieben und ist das dann der Richtige? Und ich habe dann gesagt, ja, aber so ist das. Also das, so ist das mit dieser Region. Du machst Millimeterschritte vorwärts und immer wenn du glaubst, jetzt, jetzt, ist da jetzt endlich irgendwas, kommt dir wieder was dazwischen und du darfst halt trotzdem nicht aufhören, weil was bringt das irgendwem? Also das ist halt irgendwie, und der leichtere Weg ist halt schon einfach es mögen lernen, die ganze Region mögen lernen und das ist nicht schwer. Eigentlich muss man nur hinfahren. Also selbst wenn es die Erklärreisen nicht mit mir gibt, ich hoffe, dass es dass ihr dann auch mal gemeinsam wohin fahrt. Wir haben ja durchaus auch Leute, die gesagt haben, ich bin aus Serbien, ich war noch nie im Kosovo, ich kenne auch keinen, der mit mir dahin fährt. Können wir das nicht mal machen? Das finde ich schon extrem spannend. Und ja, ja, also wer sollte das sonst, wo geht man dahin als Erwachsener? Ne? Also ist so für Studis und so gibt es da halt schon mehr so Sachen irgendwie, wo man halt irgendwie so Austausche machen kann, aber auch nur eigentlich, wenn du in Serbien wohnst und nicht in Österreich. Also was war die zweite Frage?
Ob es Speak-Up noch gibt in 5 Jahren?
Schauen wir mal, ob es in dieser Form noch notwendig ist. Also ich glaube auch, dass die Gruppe einen größeren Grad an Eigenständigkeit gefunden hat. Frage ist, ob wir die Gruppe vergrößern oder ob wir andere Sachen dann mit der Gruppe machen oder also irgendwas davon wird es schon noch geben, denke ich. Ich kann nur noch nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. Es gibt durchaus die Idee, das auf andere Länder auch anzuwenden. Da gibt es auch schon teilweise fertig geschriebene Projektideen. Mir war jetzt nur am Anfang mal wichtig, dass wir uns nicht auf zu viele Baustellen aufteilen und dass einmal zumindest das Bosnien-Projekt stabil steht und gut läuft und gut finanziert ist und wir trotzdem nicht, also so ein Projekt ist ja auch, man muss sich gegen 100.000 kleine Kompromisse bei den falschen Sachen wehren, weil sonst ist man ganz schnell mal wo man eigentlich nur 5 kleine Sachen geändert hat und plötzlich hat das überhaupt nichts mehr mit dem Zweck zu tun. Und man muss natürlich die ganze Zeit streiten, weil jeder erklärt einem, ja, aber das ist ja jetzt wurscht, ob das jetzt so oder so ist und das ist ja jetzt nicht viel geändert. Ja. Aber man darf da bei gewissen Sachen einfach wirklich keine Kompromisse machen. Und eins der großen Sachen dabei ist, das ist eigentlich keine Foto-Op. Es geht nicht darum, dass es schöne Bilder gibt von unterschiedlichen Leuten, die gemeinsam in einem Seminar sind und die das dann alles auf LinkedIn posten und ma, sind wir nicht super. Es geht eigentlich schon darum, die Komfortzone zu verlassen und mutigere Entscheidungen zu treffen, als man sie vielleicht alleine getroffen hätte. Und das werde ich auch nicht müde zu wiederholen, egal wie oft mir da irgendwer noch einen weiteren Zweck umhängen will für dieses Projekt. Man muss auch, also es geht ja nicht nur um Geldressourcen, ne? Sind auch Energieressourcen. Je mehr Zeit man mit irgendwas verbringt, was eigentlich nicht auf den ursprünglichen Zweck einzahlt, desto weniger kann man halt damit machen. Und also wenn ich das so weiter verteidigen kann und ich meine, auch ich muss Geld verdienen und 100.000 andere Sachen machen. Ja? Also ich kann nicht versprechen, dass ich immer denselben langen Atem haben werde mit dem Projekt. Aber also ich glaube, es hat auch schon viel erreicht und es können auch Folgeprojekte darauf wachsen zum Beispiel. Also.
Kurze Antwort, es gibt Speak Up immer noch und es hat auch einen Preis gewonnen.
Auch einen coolen Preis. Und beide stehen auf dir ins Regal, weil dort steht sonst noch kein Preis. Ich werde dir einen basteln.
Bitte.
Ich glaube, damit haben wir es für heute. Perfekte Schlussworte. Ich werde dir einen Preis basteln. Finde ich großartig. Gibt es denn noch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtet? Alle Links, die ihr bereits erwähnt habt und E-Mail-Adressen etc. pp. Kommen bei uns in die Shownotes. Also dort kann man sie dann gesammelt finden. Also famous last words an die Hörerinnen und Hörer.
Eine Unterstützerin des Projekts hat mir ganz früh gesagt, Theresa, no one wants this to happen. That's why we have to do it.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann bleibt es mir noch, Danke zu sagen für eure Zeit und den Einblick und für euer Engagement und für das Teilen von Ideen und fürs Offensein. Die Theresa ist ja schon Stammgästin bei uns, der Dian muss sich dann noch hocharbeiten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wer sich die anderen Folgen mit Theresa anhören will und die ganze Geschichte zu Busfahrten am Balkan für Idioten erfahren will, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.milchundzucker.at.